Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Derzeit haben Weltuntergangspropheten Hochkonjunktur. Und die Bandbreite geht von dem größten Crash aller Zeiten, von dem ausgegangen wird über den Ausbruch des Dritten Weltkrieges bis hin zum Weltuntergang. Der drohende oder tatsächlich eintretende Weltuntergang hat ja als Zukunftsszenario in Filmen schon immer eine große Anziehungskraft gehabt. Und es gibt also eine Bandbreite an Filmen und DVDs, wo dieses Thema aufgegriffen wird, der Weltuntergang. Die Ursachen für den Untergang der menschlichen Zivilisation sind vielfältig. Atomkrieg, Invasion von außerirdischen, Überbevölkerung oder immer größere ökologische Katastrophen. Und wenn man dann einmal fragt, nur wann kommt denn das alles? Da gibt es, oder es gab am 25. Januar 2019 ein Gremium aus Wissenschaftlern und darunter waren 15 Nobelpreisträger, die haben festgestellt, dass die Weltuntergangsuhr unverändert auf 2 Minuten vor 12 steht. Es gab mal eine Zeit, da hat man gesagt, es ist 5 vor 12. Also nach diesen Berechnungen der Wissenschaftler wären zumindest 3 Minuten an dieser Weltenuhr vergangen. Ich glaube, man muss sich hier nicht auf eine Minute festlegen. Aber irgendwie hat wohl jeder das Gespür. Das kann ewig nicht weitergehen. Irgendwas wird da passieren. Ja, wann geht die Erde unter? Es gibt einen Termin, das wäre der 5. Februar 2040. Also müsstet mal überschlagen, wie alt ihr dann seid. Manche können sich zurücklehnen und sagen, bin ich eh nicht mehr da. Aber am 5. Februar 2040 wird ein Asteroid die Erde voraussichtlich in einer Entfernung von gut 1 Million Kilometer passieren. Und in kosmischen Dimensionen bedeutet das fast gestreift, also getroffen. Naja, müssen wir mal abwarten. 5. Februar 2040, tragt es euch ein. Wann geht die Erde unter? Die letzte offizielle Nachricht darüber und die neuen Berechnungen von Wissenschaftlern, die entlasten uns total. Wisst ihr, wann die Erde untergeht? In 7,59 Milliarden Jahren. Also da welche Zahlen kommen kann. Welche Berechnungen da zugrunde liegen. Also wenn auch das Wann jetzt bekannt ist und wie es untergeht, wie die Erde untergeht, da gibt es auch ganz viele wilde Spekulationen. Ist eine Pandemie der Totengräber der Menschen, so der Menschheit, so wird gefragt, oder setzen Zombies der Menschheit ein Ende? Bedrohen Supervulkane die Erde oder aus beliebten Filmszenarien Weltuntergang durch Asteroiden. Also irgendwo kommt ein riesiger Brocken aus dem Weltall und das war's dann für unsere geliebte Erde. Ja, und man meint sogar, es könnte eine neue Eiszeit der Menschheit drohen. Aber wo es kalt wird, meinen andere, vielleicht wird es auch heiß, ein Feuerregen zerstört die Erde. Und man rechnet auch damit, dass etwa Götter die kurze Geschichte der Menschheit beenden könnten. Also man findet noch viel mehr, wenn ihr da im Internet das mal eingebt, was so alles möglich wäre, wie die Welt und durch was sie untergehen könnte. Keine Götter, keine Schicksalsmächte, keine Außerirdischen und wer sonst noch in Frage käme, haben die Geschichte und das Geschick der Welt in der Hand, als allein Jesus Christus. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, in seinen Händen liegt unser Leben, deine und meine Lebensgeschichte. Und ich bin überzeugt, dass am Ende nicht eine Krankheit, ein Unfall, ein Virus unserem Leben ein Ende setzt, sondern da wird auch Gott ein Wort mitreden. Dass er hier ganz unterschiedlich mit Menschen verfährt, und manche Menschen überhaupt nicht alt werden, im Säuglingsalter sterben. Und andere werden 95 und 100 Jahre alt. Ich bin nicht Gottes Ratgeber, dass ich euch das erklären kann. Und hier merken und spüren wir auch etwas von der Souveränität Gottes. Er kann wirklich machen, was er will. Er muss auch uns Menschen nicht erst fragen, ob uns das denn angenehm wäre. Er kann machen, was er will. Das hat mit seiner Autorität zu tun. Und weil eben er und Jesus, das Lamm, alles in seinen Händen hält, deshalb können wir der Zukunft getrost entgegenschauen. Wir wollen uns nochmal den Grundgedanken der Offenbarung vor Augen halten. Es geht also in der Offenbarung nicht um die wildesten Spekulationen oder ideologische Vermutungen. Es geht nicht um Verschwörungstheorien oder fantastische Scheinwelten. Der Grundgedanke, den erfahren wir in Kapitel 1, Vers 1, dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat. Und wir sind eingangs darauf hingewiesen worden, wie viele Verheißungen sich erfüllt haben. Und wir haben eine wirklich hundertprozentige Garantie, dass auch die, die noch ausstehen, sich erfüllen werden. Das Buch, die Bibel, Gottes heiliges Wort, ist das Buch der Wahrheit. Die Offenbarung ist zutiefst Jesus orientiert, denn er ist der Mittelpunkt. Es geht um Jesus und es geht um seine Gemeinde. Es geht um die Erlösung und es geht um die Vollendung. Es geht auch um Gericht und Gnade. Und deshalb wird immer wieder Jesus, das Lamm Gottes, uns gezeigt. Auch wenn damals der zeitgeschichtliche Rahmen der Offenbarung geprägt war durch das Römische Reich und den römischen Kaiser Domitian, die Verhältnisse im Römischen Reich also so im Hintergrund mitstehen, so hat die Offenbarung universelle Bedeutung für die Welt. Also die Weltgeschichte ist hier im Blick. Und in ihr, in dieser Weltgeschichte, egal auf welchem Kontinent dieser Erde, bleibt Gott der Handelnde. Kapitel 9 steht ja im Zusammenhang mit Kapitel 8. Nochmal als Erinnerung, diese vier aus dem siebenten Siegelgericht kamen dann diese Posaunengerichte. Vier Posaunengerichte in Kapitel 8. Und in Kapitel 9 stehen noch die drei aus, sie werden mit einem Wehe eingeleitet. Wehe. Es ist ein Ausruf der Klage, der Bestürzung, ein Ausruf, da kommt noch Schlimmes auf uns zu. Angedroht, diese Botschaft hat der Adler hoch oben im Zenit schwebend sozusagen ausgerufen. So haben wir es in Kapitel 8, Vers 13 lesen können. Und dass es noch schlimm wird, das wird dann deutlich durch die fünfte und sechste Posaune. Die siebente muss auch noch auf sich warten, denn wenn sie dann geblasen wird, dann werden die letzten Gerichte eingeläutet und dann kommt die Weltgeschichte zu ihrem Ende. Also die fünfte Posaune, Heuschrecken aus dem Abgrund. Ich lese dazu die Verse 1 bis 12. Daraufhin blies der fünfte Engel seine Posaune. Ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde herabgestürzt war. Diesem Stern wurde der Schlüssel zu dem Schacht oder Abgrund gegeben, der den Abgrund hinunterführt. Als er den Schacht zum Abgrund aufschloss, quoll Rauch heraus, wie aus einem riesigen Schmelzofen, und erfüllte die Luft. Sogar die Sonne wurde davon verdunkelt. Aus dem Rauch kamen Heuchler wie Skorpione zu stechen. Sie schwärmten über die ganze Erde aus. Doch wurde ihnen ausdrücklich verboten, das Gras abzufressen oder an Bäumen oder anderen Pflanzen irgendwelchen Schaden anzurichten. Sie durften nur Menschen angreifen, und zwar all diejenigen, die nicht das Siegel Gottes auf der Stirn trugen. Töten durften sie sie zwar nicht, aber sie bekamen die Macht, ihnen 5 Monate lang qualvolle Schmerzen zuzufügen. Schmerzen, die so unerträglich sind wie der Stich eines Skorpions. Während dieser Zeit werden die Menschen den Tod suchen, ihn aber nicht finden. Sie werden sich danach sehnen zu sterben, aber der Tod wird vor ihnen fliehen. Das Aussehen der Heuschrecken erinnert an Pferde, die für die Schlacht gerüstet sind. Auf ihren Köpfen hatten sie etwas, was wie eine goldschimmernde Krone aussah, und ihre Gesichter glichen Menschengesichtern. Sie hatten lange Haare wie Frauen und Zähne wie die eines Löwen. Ihr Rumpf war wie mit Eisen gepanzert und ihre Flügel machten einen Lärm, als würde ein ganzes Heer von Pferden oder Streitwagen in den Kampf ziehen. Ihre Hinterleiber waren wie der Schwanz eines Skorpions geformt und mit einem Stachel versehen. Mit diesem Teil ihres Körpers verursachten sie die Qualen, denen die Menschen 5 Monate lang ausgesetzt sein werden. Der König dieser Heuschrecken ist der Engel aus dem Abgrund. Er heißt der Verderber, auf Hebräisch Abaddon und auf Griechisch Apollyon. Das erste Unheil, das der Weheruf angekündigt hat, ist vorüber. Das zweite und das dritte stehen noch bevor. Dieses fünfte Posaunengericht ist eingerahmt von dem Stichwort Abgrund. Vers 1 und Vers 11 finden wir dieses Wort Abyssos. Das Wort stammt aus dem Judentum, also aus dem Hebräischen, und meint einen besonderen Ort des Schreckens, ein Aufenthaltsort der Dämonen. Und das Wort bezeichnet vom Abgrund her etwas Unergründliches. Also man kann es nicht ergründen. Und unergründlich, abgrundtief, ist auch das Böse und das Dämonische in dieser Welt. Wie will man es am Ende erklären? Was für Bosheiten, Gemeinheiten, mit welcher Brutalität der Mensch in dieser Welt lebt und was der Menschen widerfährt. Ich denke, da spürt man etwas von dieser abgrundtiefen Bosheit des Dämonischen. Das gleiche Wort für Abgrund, was wir hier lesen, wird auch in Lukas 8, Vers 31 verwendet. Da geht es um die Heilung des besessenen Gerasseners. Und sie, die Dämonen, baten ihn, Jesus, dass er ihnen nicht gebiete, in den Abgrund zu fahren. Also zu diesem Aufenthaltsort der Dämonen. Ob der vom Himmel gefallene Stern, von dem die Rede war, Satan selbst ist oder nur ein anderer Engel, das muss hier offen bleiben. Das kann man nicht genau klären. Wahrscheinlich ist es ein Engelwesen. Und seine Aufgabe ist es, die noch zurückgehaltenen Dämonen, bösen Geister, freizulassen. Und vielleicht noch mehr dämonischer Einfluss auf dieser Erde möglich ist, weil einfach die jetzt noch gehaltenen und gebundenen freigelassen werden. Aber eins ist wiederum tröstlich. Wem dürfen sie denn keinen Schaden zufügen? Den Versiegelten. Mit dem Öffnen des Schachtes werden also höllische Verderbensmächte freigesetzt. Sie werden hier in diesen Bildern beschrieben. Und es ist in der Tat so, der Mensch will eine Welt ohne Gott und er bekommt sie. Er bekommt diese Welt ohne Gott. Wir haben es gesungen, wohin das führt, ohne Gott sein zu wollen. Eine Welt ohne Gott ist nur zu haben, in die das Satanische immer stärker eindringt und Macht ausübt. Und dieses Hineinströmen auch in diese Welt, dieses alles durchsetzt werden vom Dämonischen, vom Satanischen, das wird im Bild des Rauches deutlich. Und Rauch, wer schon damit zu tun hatte, der merkt oder hat das gemerkt, der dringt überall hin. Man kann nicht weg. Und bis dahin, dass es zu einer Rauchvergiftung kommen kann. Also ungehindert breitet sich Rauch aus, vernebelt, verdunkelt den Blick, reizt die Augen, führt zu Atemnot und kann am Ende den Tod bringen durch Rauchvergiftung. Aus dem Abgrund quillt also wieder göttliches Leben. Hier verfinstert sich sogar die Sonne, so haben wir es gelesen. Es wird kalt. Es gibt aber auch keine klare Sicht mehr und keine Orientierung. Und ich denke, man darf auch manche Bilder in der Offenbarung so ein Stück deuten dann, dass man sagt, was ist denn die große Not heute in unserer Zeit und Welt? Beklagen wir nicht alle miteinander diese Orientierungslosigkeit? Keiner weiß am Ende so richtig einen Weg. Orientierungslos, man hat keinen klaren Blick mehr. Wenn man das Gegenbild von dem aus dem Abgrund quillt wieder göttliches Leben. Das Gegenbild wäre für mich Gottes Brunnen. Psalm 65 steht dieses Wort: Gottes Brünnlein hat Wasser, die Fülle. Das ist glasklares Wasser. Das ist Wasser des Lebens. Also kein böser Abgrund, sondern wir dürfen aus der Quelle des Lebens schöpfen. Und dieses Angebot des Lebenswassers wird uns bis zuletzt gemacht. Offenbarung, lesen wir es dann nochmal am Schluss. Wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens. Er bekommt es umsonst, gratis. Welch ein Unterschied. Tödlicher Rauch und lebendiges Wasser. Vom Rauch wechselt dann das Bild zu den Heuschrecken. Vielleicht habt ihr es auch irgendwo in den Nachrichten mitgekriegt, ne? Ostafrika, also Teile von Afrika sind durch Heuschrecken bedroht und geplagt. Gerade dort, wo es schon nicht viel zu essen gibt, tauchen sie auf. Diese Heuschrecken, wenn sie sich dann zusammentun in riesigen Schwärmen, legen am Tag bis zu 150 Kilometer zurück. Und wo sie auftreten, ist auch die Existenz dann der Menschen oft bedroht, weil sie alles kahl fressen. Aber hier ist ihr sonstiges Futter, Gras und Bäume, das dürfen sie nicht anrühren, sondern es geht um Menschen. Es wurde ihnen gesagt, sie sollten nicht Schaden tun dem Gras auf Erden, noch allem Grünen, noch irgendeinem Baum, sondern allein den Menschen, der nicht das Siegel Gottes trägt. Also hier geht es um die Nicht-Christen, um die gottlose Menschheit. Und sie dürfen gequält werden. Wie genau diese Qual aussieht, weiß man nicht, aber diese Heuschrecken werden in der Tat zu Quälgeistern. Und quälen kann sich der Mensch sehr unterschiedlich untereinander. Aber ich glaube auch, diese dämonischen Mächte haben da viele Möglichkeiten zu quälen. Und diese Heuschrecken dürfen sich aufführen wie Skorpione. Das wird extra noch mal betont. Und ihre Qual war wie eine Qual von einem Skorpion, wenn er einen Menschen sticht. Das Eigenartige bei diesem Skorpion ist ja sein Giftstachel. Er hat zwei Giftdrüsen im Schwanz und dieser Schwanz wird über den Rücken nach vorn gebogen. Also wenn man sich das vorstellt, da steht man vor so einem Skorpion, schaut ihn an, rechnet irgendwo damit, dann mal sehen, was er jetzt macht. Und dann kommt von hinten her, wo man es nicht erwartet hätte, sozusagen der tödliche Angriff aus einer nicht erwarteten Richtung. Und das Gift des Skorpions ist ein Neurotoxin, also es greift das Nervensystem an. Aber so dieses Hinterhältige, und woran erinnert uns denn das? Wer ist denn so hinterhältig, hinterlistig? Da steckt diese teuflische Macht dahinter. Eine teuflische Strategie wird uns hier genannt. Wie oft ist es so, dass man meint, der Teufel, der Satan, der strahlt uns und lächelt uns harmlos an und plötzlich kommt der giftige Stich aus einer ganz anderen Richtung. Wie viele okkulte Praktiken, die man heute so betreibt, werden als harmlos dargestellt? Kannst du ruhig mal mitmachen, ist überhaupt nicht verkehrt. Und doch enthalten sie alle das tödliche Gift der Sünde und des geistlichen Todes. Und deshalb kann man nur sagen, oder wir müssen uns immer wieder sagen, Hände weg von jeglicher Art okkulten Praktiken. Damit haben wir nichts zu schaffen. Und wenn ich so an den Rauch denke, wie Rauch sich ausbreitet und die Luft und die Atmosphäre vergiftet, dann denke ich auch daran, wie vergiftet wird durch Medien das Denken der Menschen. Wie werden wir hier beeinflusst und manipuliert? Und das wahre Wesen der Heuschrecken, ihre wahren Absichten werden dann durch die Namensnennung ihres Königs deutlich. Sie hatten über sich einen König, der Engel des Abgrunds. Sein Name heißt auf Hebräisch Abaddon und auf Griechisch hat er den Namen Apollyon. Dieser Ort wird also von einem König, von einem Fürsten regiert. Und Apollon ist der Gott der Pest. Also auch das ist nichts Angenehmes. Und da wissen wir, was die Pest gerade im Mittelalter angerichtet hat. Und sein Name verrät auch seinen Charakter. Er ist der Verderber, der Vernichter. Er richtet zugrunde. Das ist sein tiefes Anliegen. Und wenn der Teufel eins will, der ja hinter all diesen Dingen am Ende steckt, dann will er eins, die Menschen zugrunde richten. Der griechische Gott Apollyon brachte Krankheit, Tod und Vernichtung. Und interessanterweise, die Heuschrecke ist sein Symbol. Also hier kommt auch etwas so aus der griechischen Mythologie zusammen. Ne, Apollyon und sein Symbol, die Heuschrecke. Und nun kommt es, der römische Kaiser Domitian hielt sich selber für die Verkörperung des Gottes Apollyon, Apollo. Also er meinte, er wäre eine Verkörperung dieses Gottes. Und hier liegt dieser verborgene Hinweis, für die Christen damals, denke ich, sofort erkennbar, dieser verborgene Hinweis auf die Bösartigkeit dieses römischen Kaisers. Also so wie Heuschrecken sich dann gebärden, so wie diese dämonischen Mächte, so sahen sie diesen Kaiser Domitian. Dieses gleiche Wort für Verderben oder zugrunde kommen, zugrunde gehen, lesen wir auch im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da heißt es, dieser mein Sohn war tot und ist wieder zum Leben gekommen. Er war verloren, und da steht Apollolos im Griechischen, hängt mit Apollon zusammen, und ist gefunden worden. Also das Verlorensein, was die Bibel meint. Oder wenn Jesus sagt, Lukas 19, Vers 10, denn gekommen ist der Menschensohn zu suchen und zu retten, was denn? Das Verlorene. Dann geht es nicht nur darum, dass wir irgendwas verloren haben, wie man sein Portemonnaie oder seine Brille verlieren kann, sondern hier geht es bei diesem Wort der Verlorenheit darum, dass der Mensch zutiefst in diesem Abgrund drinsteckt. Das ist dieses Bild, das dahinter steckt. Verloren sein, ein ewiges Versinken im Hades. Und vielleicht sehen wir das alles viel zu harmlos, auch wenn die Bibel von Schuld und Sünde spricht. Da denkt man mal an ein Stück Schwarzwälder Torte, die der Diabetiker zu viel gegessen hat. Oh, da habe ich wieder gesündigt. Und diesem und jenen fallen ein paar Punkte in Flensburg ein. Aber was Sünde ist und verloren sein, wird mir hier an diesem Bild so deutlich. Da bist du im tiefsten Abgrund drin. Da kannst du der ordentlichste Kerl sein, den es in Dorf Chemnitz gibt. Wer ohne Gott lebt, steckt in diesem Abgrund fest. Und wie willst du dich denn daraus befreien? Und deshalb sagt er jetzt, ich bin gekommen zu suchen und zu retten, die verloren sind. Deshalb dieses tiefe Hinabsteigen im letzten Abgrund, um dort die Menschen zu retten. Verloren sein, das ist nicht einfach nur, dass die irdische Existenz verlöscht und wir hören auf zu existieren. Der Mensch möchte sterben und kann es nicht. Das ist im Grunde dann dieses Schauerliche, ja, wo die Bibel sagt, das ist dann die Hölle. Manche Ausleger deuten die Heuschrecken auch als Vernichtungswaffen, also wie sie geschrieben werden, wie so Pferde, und müsst ihr euch nochmal so in Ruhe lesen, dieses Bild. Manche denken da auch an Jagdflugzeuge. Man sieht, wenn der Pilot so in der Kanzel sitzt, sieht es aus wie eine Heuschrecke, aber man muss da auch, denke ich, nicht dieses Bild überstrapazieren. Man liest da die verschiedensten Deutungen. Ich will es einfach so stehen lassen, dass sie auf alle Fälle viel Schaden anrichten. Und natürlich, wenn man so will, tragen all diese Dinge, ob das jetzt Kampfflugzeuge sind, ob das Panzer sind, ob das andere Vernichtungswaffen sind, sie tragen alle den Stempel des Zerstörers. Warum? Weil sie Folterwerkzeuge im Mittelalter waren. Ob es der feine Geist der Aufklärung oder der ideologischen Propaganda im Dritten Reich ist, was haben sie denn am Ende alle gemeinsam? Sie zerstören. Ob es Terroranschläge sind oder die Vergiftung und Verblendung menschliches Denken durch unsere Medien. Es ist nicht nur Menschengeist am Werk. Es steckt immer noch etwas Tieferes dahinter. Und dahinter, so denke ich, kann man schon sagen, entdecken wir heute, so schreiben es manche, eine okkulte Invasion. Also da bricht sehr viel Finsternis auch in diese Welt hinein. Es geht nicht darum, dass wir ständig den Teufel an die Wand malen. Aber es wäre auch falsch, das alles zu verharmlosen. Und zu sagen, meine Tochter, die gehen in Kiel in die Gemeinschaft, dort geht es fast so liberal zu wie in manchen Kirchen, Also da hat der Prediger kein Problem, seiner Gemeinschaft zu sagen, nee, einen Teufel gibt es nicht, das war nur so eine Erfindung, da müsst ihr nicht dran glauben. Das halte ich schon für sehr gewagt. Das halte ich für sehr gewagt, solche Äußerungen. Wir müssen den Teufel nicht fürchten, wir müssen keine Angst haben, weil Jesus der Sieger ist, aber wir können auch nicht so tun, als gäbe es ihn nicht. Und der Feind hat leichtes Spiel, wenn er unterschätzt wird vom Gegner. Also wenn man den Gegner unterschätzt und sagt, oh, da kann gar nicht viel, dann ist schon bald der Tod im Topf. Ich möchte gerne noch einen ganz kleinen Exkurs machen mit euch, und zwar unter diesem Stichwort nochmal Okkultismus. Ich will es nicht breit auswalzen, aber Millionen von Menschen beschäftigen sich mit Astrologie, mit Hexerei und Okkultismus. Sind das nur harmlose Hobbys? Ist das wirklich so harmlos, wie es dargestellt wird? Oder steckt wirklich eine ernste Gefahr dahinter? Wer seine Bibel, das Alte Testament kennt, der weiß, wie oft dort gewarnt wird vor solchen Dingen. Zauberei, Okkultismus. Harry Potter sagt euch sicher noch was. Weniger als 3 Monate nach seiner Veröffentlichung wurde der Film Harry Potter und der Stein der Weisen zum Film mit dem zweitbesten Einspielergebnis aller Zeiten. Die Eintrittskarten, die verkauft wurden, überstiegen einen Wert von über 1 Milliarde Euro von den Kinobesuchern. Über 1 Milliarde. Und die Kinobesucher waren begierig nach einer Geschichte über Harry Potter, Hexerei, Zauberei und Okkultismus. Diese Harry Potter-Serie bringt junge Menschen eine falsche und negative Sicht der Welt. Macht sie eigentlich neugierig auf diese okkulten Kräfte, die in der Heiligen Schrift immer abgelehnt werden. Und deshalb, ich muss nochmal auf die Kieler Gemeinschaftssituation, weil mich da so ein bisschen mit beschäftigt, zu sprechen kommen. Dort gibt es einen Teenkreisleiter, der empfiehlt also den Teenies unbedingt, sich mit Harry Potter zu beschäftigen. Da frage ich mich, ob man da manchmal hier im falschen Film ist. Und ich kann es nur sagen, dass auch Kirchen- und Gemeinschaftsrepräsentanten überzeugt sind, dass man das durchaus jungen Leuten anbieten kann. Ein Vikar in einer englischen Kirche hat eine spezielle Harry Potter-Liturgie entwickelt. Es wird eine Schlange in der Kirche aufgehängt, während der Vikar gekleidet in der Kluft eines Zauberers den Gottesdienst leitet. Also man weiß manchmal nicht, was sich der Mensch an Abartigkeiten noch einfallen lässt, der fromme Mensch. Eine Schlange weiß jeder, wofür das ein Symbol ist. Nicht nur für den Ärztestand, ne? Asklepios, der Gott der Mediziner und Ärzte. Die Schlange ist von Urbeginn an dieses teuflische Symbol. Aber die Unterhaltungsindustrie, und darum geht es am Ende, verdient viel Geld mit diesen Filmen, mit Serien, mit Videospielen und Büchern über Okkultismus. Wo immer das angeboten wird, ist eine große Nachfrage auch da. Und weil Okkultismus so populär ist, interessieren sich auch immer mehr junge Menschen für Astrologie, Zauberei und Dämonie. Manchmal sind es harmlose Dinge, wie man dort einsteigt. Zum Beispiel, das habe ich jetzt nicht gehört, nee, ist es Neugier, ob es denn wirklich so eine Geisterwelt gibt. Das lockt junge Leute. Man könnte es doch mal ausprobieren. Das Gefährliche ist nur, dass man immer unter die Gewalt von solchen Mächten kommt. Auch die Sorgen ein Stück um die Zukunft. Es gibt tatsächlich aus der Geisterwelt dann die Informationen über die Zukunft. Aber wir haben das verlässliche Wort Gottes. Dort sollten wir nachschlagen. Oder auch der Wunsch, mit einem lieben Menschen, der verstorben ist, in Kontakt treten. Totenbeschwörung. Und wie gesagt, das alles wird uns in der Bibel verboten. Und wir müssen, denke ich, auch das akzeptieren und verstehen, dass es eine sehr reale Geistwelt gibt. Ich hatte es gestern euch schon mal gesagt, es gibt die Geistwelt Licht und es gibt die Geisterwelt auch der Finsternis. Und diese beeinflussen auf alle Fälle unsere sichtbare Welt. Und Dämonen möchten Menschen immer bewusst täuschen. Und wer sich darauf einlässt, weiß im Grunde, worauf er sich dann oder mit wem er sich eingelassen hat. Weil immer hinter all diesen Mächten steht dieser altböse Feind, der Feind Gottes. Und der Satan will immer Menschen von Gott wegführen, damit er sie in seinen Abgrund mit hineinbekommt. Der Prophet Jesaja hat geschrieben: Wenn sie aber zu euch sagen, ihr müsst die Totengeister und Beschwörer befragen, die da flüstern und murmeln, so sprecht, soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Oder soll man für Lebendige die Toten befragen? Also Israel hat gesagt, ihr braucht das doch nicht, ihr müsst euch doch nicht mit solchen Dingen beschäftigen. Ja, an wen wenden sich Leute heute, an Wahrsager, an Astrologen? An Gott? Sehr, sehr selten. Jesaja schrieb, hin zu Weisung und hin zur Offenbarung. Werden sie das nicht sagen, so wird ihnen kein Morgenrot scheinen. Es gibt keine Zukunft für Menschen, die am Ende Gottes Weisungen ablehnen. Also, es ist gut, wenn wir uns mit der Offenbarung beschäftigen. Hin zur Weisung, hin zur Offenbarung. Sonst gibt es für uns keine Zukunft, kein Morgenrot. Das einfach mal noch so ein Stück zu diesem großen Thema auch des Okkultismus. Die sechste Posaune, die geblasen wird, ein todbringendes Reiterheer. Nun blies der sechste Engel seine Posaune. Ich hörte eine Stimme, die von den vier Hörnern des goldenen Altars kam, der vor dem Thron Gottes stand. Sie befahl dem Engel, der die sechste Posaune geblasen hatte, binde die vier Engel los, die am großen Strom, dem Euphrat. Da wurden die vier Engel von ihren Fesseln befreit. Auf Jahr, Monat, Tag und Stunde genau waren sie für diesen Zeitpunkt bereitgehalten worden, um ein Drittel der Menschheit zu töten. Sie verfügten über ein riesiges Heer von 200 Millionen Reitern. Diese Zahl wurde mir ausdrücklich genannt. Die Pferde und ihre Reiter sahen in der Vision, die ich hatte, folgendermaßen aus. Die Reiter trugen feuerrote, violette und schwefelgelbe Brustpanzer. Die Pferde hatten Köpfe, die wie Löwenköpfe aussahen. Und aus ihren Mäulern schossen Feuer, Rauch und Schwefel. Diese drei schrecklichen Plagen, dem Feuer, dem Rauch und dem Schwefel aus den Mäulern der Pferde, fiel ein Drittel der Menschheit zum Opfer. Aber die tödliche Wirkung ging nicht nur von den Mäulern der Pferde aus, sondern auch von ihren Schwänzen. Denn diese Schwänze glichen Schlangen und hatten Köpfe, mit denen sie die Menschen angriffen. Doch diejenigen, die diese Plagen überlebten, waren nicht zur Umkehr bereit. Sie hörten nicht auf, Dämonen anzubeten und sich vor Götzenbildern aus Gold, Silber, Bronze, Stein und Holz niederzuwerfen, die sie mit eigenen Händen gemacht hatten und die weder sehen noch hören noch sich von der Stelle bewegen können. Statt umzukehren, morden sie weiter, übten okkulte Praktiken aus, lebten in sexueller Ausschweifung und bestahlen einander, wie sie es schon immer getan hatten. Jetzt werden Menschen nicht nur gequält, sondern getötet. Genannt wird uns hier der Strom Euphrat. Dort stehen also vier Engel bereit und die werden losgebunden. Das sind keine Engel, die Heilsbotschaft bringen, sondern das sind Unheilsmächte, die hier bereitstehen. Und im Denken jetzt der Juden oder auch ja, der Menschen im Altertum war der Euphrat sozusagen für sie die Grenze. Was nach dem Euphrat in Richtung Osten kam, das war die Unheilsmächte. Also der Euphrat war im Denken dieser Menschen damals so die Grenze. Hinter der staute sich das Gericht und das Unheil. Das ist dieses Bild. Und das wird jetzt noch von vier Engeln zurückgehalten. Aber wenn die dort nicht mehr stehen, dann flutet das Böse hinein. Diese vier Strafengel haben nur eine Aufgabe, zu gegebener Zeit die Schleusen zu öffnen. Ist schon interessant. Die bereit waren für Stunde, Tag, Monat und Jahr. Also es ist aufs Kleinste festgelegt. Man könnte die Uhr danach stellen, könnte man fast sagen. So präzise und so genau arbeitet Gott. Also die Endzeit unterliegt total seiner Kontrolle. Da wird nichts dem Zufall überlassen, da können sich keine Schicksalsmächte austoben, wie es denen gerade gefällt, sondern auf Jahr, Monat, Tag und Stunde genau. Alles geht nach seinem Plan und Willen. Auch im Gericht ist da auf Gott Verlass. Du kannst dich auf seine Gnade verlassen, hundertprozentig. Aber du kannst dich auch auf sein Gericht verlassen. Was er verheißen hat, das wird kommen. Und wehe, wer dann in Jesus nicht seinen Retter und Heiland hat. Es ist schrecklich, unvorstellbar, des lebendigen Gottes zu fallen. Und Johannes sieht dann ein riesiges Reitergeschwader. Ich weiß nicht, wenn er heute so eine Vision hätte, würde er vielleicht Panzer sehen, Kampfhubschrauber, Raketen. Damals waren es die Reitergeschwader. 200 Millionen. Ich glaube, auch hier muss man nicht lange herumrätseln. Hier wird einfach diese unzählbare Schar deutlich. Da wird nicht genau abgezählt, 200 Millionen. Aber ein riesiges Heer. Es geht wieder um satanische Verderbensmächte. Und dieses Reiterheer macht die Erde zur Hölle. Heuschrecken durften nur quälen, nicht töten. Jetzt ist es erlaubt, die Menschen zu töten. Ein Drittel. Drei Farben werden genannt, Feuerrot, Blau und Schwefelgelb. Und diese Farben werden verbunden mit dem, was aus ihren Mäulern kommt, nämlich Feuer, Rauch und Schwefel. Und damit wird deutlich, wo sie hingehören. Sie gehören genau zu diesen Verderbensmächten aus dem Abgrund. Und dieses Reiterheer wird sich also über diese Erde erstrecken. Aber auch hier gilt, denke ich, für die Gemeinde Jesu, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Das ist gut, dass wir Jesus auf unserer Seite haben. Erschreckend ist das Ergebnis, was dann festgehalten wird. Oder sollte ich lieber sagen, diese Ergebnislosigkeit. Die warnenden Gerichte, die über die Erde ziehen. Und was macht der Mensch? Er verharrt in seiner Gottlosigkeit. Man macht sich jetzt viele Gedanken über die ganze Entwicklung unserer Zeit mit diesem Virus und so, was da alles in Szene gesetzt wird und was es da für Vermutungen gibt. Und ich bin fest davon überzeugt, sollte das eines Tages dann wieder vorbei sein, wir gehen ganz schnell zur Tagesordnung über. Und ob irgendeiner auf die Idee kommt und fragen würde mal, könnte das auch ein Stück göttliches Gericht sein? Weil das ist meine Meinung. Ich sehe hinter vielen Katastrophen dieser Welt immer auch Gerichtshandeln Gottes. Wisst ihr, diese Szenen werden auch kommen, wie sie uns in der Offenbarung geschildert sind. Aber es gibt auch diesen Tatbestand, dass Geschichte, Weltgeschichte, immer auch Gerichtsgeschichte ist. Also Gott richtet auch im Fortlaufen der Weltgeschichte. Und ich glaube, da geschieht vieles um uns her. Das Problem ist nur, dass kaum ein Mensch das mit Gott in Verbindung bringt. Wenn man es mit Gott in Verbindung bringt, dann immer so, dass wir ihm die Schuld in die Schuhe schieben. Lieber Gott, wie kannst du nur? Und dann kommen diese Fragen, wie kann das denn lieber Gott sein, wenn eben dann Kriege passieren und all die Dinge werden aufgezählt. Ich denke, wir müssen es einfach akzeptieren, dass Gott Gericht hält, um Menschen zur Umkehr zu bewegen. Und hier ist leider dieses erschütternde Ergebnis. Und die übrigen Leute, die nicht getötet wurden von diesen Plagen, bekehrten sich doch nicht. Keine Reue, keine Buße, keine Umkehrbereitschaft, kein Umdenken. Nichts von dem, was Gott bezwecken wollte. Im Gegenteil, sie bleiben in ihrer Gottlosigkeit. Es hat einmal einer gesagt, alles bricht zusammen, nur das menschliche Herz nicht. Alles bricht hier zusammen, nur das menschliche Herz nicht. Und hier merkt man etwas, was wirklich in uns Menschen drinsteckt. Ist es echt der gute Kern, wie der Humanismus behauptet? Ihr habt schon so einen guten Kern, den müsst ihr nur hervorkitzeln. Ändert die gesellschaftlichen Verhältnisse, macht dies und jenes anders und dann, ich werde es wohl bei mir nicht erleben, dass nur Gutes strömt. Aus dem Herzen kommen arge, böse Gedanken. Das ist die Realität, das ist unser menschliches Herz. Und deshalb müssen wir Gott immer wieder bitten, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Gib mir einen festen Geist, der sich auf dich hin ausrichtet, beständig bei dir bleibt. Und die, die also sich nicht bekehren vom Werk ihrer Hände, heißt es hier, dass sie weiter die falschen Götter und Götzen anbeten. Böse Geister, die goldenen, silbernen, ehernen, steinernen und hölzernen Götzen. Wisst ihr, wenn der Götzendienst nicht so eine ernste Sache wäre, könnte man drüber lachen. Was muss in Menschen vorgehen, wenn er sich ein Stück Holz nimmt oder einen Stein und sagt, und davon erhoffe ich jetzt Besserung, Heilung oder ich werde ihn sogar anbeten. Was stecken da für Mächte dahinter, dass vernunftbegabte Menschen Materialien anbeten und von ihnen Hilfe und Heil erwarten. Man könnte drüber lachen, von früh bis abends, wenn die ganze Sache nicht so ernst wäre. Dass es eben immer dann dass es um Geistesmächte geht. Und auch in einer aufgeklärten und zivilisierten Welt bleibt der Götzendienst erhalten. Ich sage es nochmal, warum? Weil dahinter diese satanischen Kräfte stecken. Dämonen, böse Geister. Es werden uns dann nur noch vier Einzelsünden am Schluss genannt. Es gibt wesentlich mehr, das weiß ich auch. Aber es ist von Mordtaten die Rede von Zauberei. Hier steht im Griechischen das Wort Pharmakon. Aber nicht alles, was mit Pharmazie zu tun hat, ist Zauberei. Ne? Dass man sich da nicht. Und das Wort Hurerei, wir kennen das vom Griechischen auch Pornia. Also alles, was mit Pornos zu tun hat. Das wird hier in diesem Wort zusammengefasst. Und meint im Grunde jegliche sexuelle Aktivitäten außerhalb der Ehe. Das sieht die Bibel als Unzucht oder Hurerei. Merken wir, was wir heute, wie weit wir hier die Grenzpfähle gesteckt haben, von dem, was Gott mal gesagt hat. Aber merken wir auch und kriegen wir das noch mit, wie viel Not dahinter steckt. Auch auf diesem ganzen sexuellen Gebiet, wo der Mensch meint, wir haben sexuelle Freiheit, das ist der Heidi Witzka, lasst uns ausleben. Und am Ende bleiben so viele unglückliche Menschen zurück. Und wenn sie denken, na, beim nächsten wird es besser, oft weit gefehlt. Also Hurerei, Porneia. Und das geht am Ende schon eher los, nicht erst, wenn man fremd geht. Diebereien. Also nicht nur Harmlosigkeiten, sondern hier werden vier Dinge genannt, wo die ganze Menschenverachtung auch zum Ausdruck kommt. Die ganze ideologische Vergiftung, die Bindungslosigkeit, die Ausbeutung durch den Menschen. Das ist das Antlitz einer Gesellschaft, einer Menschheit, die die Finsternis mehr liebt als das Licht. Und hier sieht es auch in unserem deutschen Volk und deutschen Land nicht besonders gut aus, wenn man sich diese Dinge vor Augen hält. Sinn und Schrecken der Posaunengerichte sind Warnung und Einladung. Dass Gott Gericht hält in der Welt- und Menschheitsgeschichte, das ist heute eigentlich nicht zeitgemäß und auch aktuell und taucht, glaube ich, auch in der gegenwärtigen christlichen Verkündigung nicht auf. Also man umgeht lieber dieses ganze Thema. Und doch, ich sage es nochmal, gehört diese Botschaft zur Heiligen Schrift. Und mit all diesen Schreckensszenarien, die uns beschrieben werden, will Gott werben und warnen durch sein Näherkommen. Dass man also wirklich merkt und das mitbekommt, Gott wirbt und warnt im Näherkommen durch diese Schrecken. Jeder Tag bringt uns diesen letzten Tag, wo Gottes Gericht halten wird, näher. Und es ist irgendwie wirklich erschütternd, dass das Menschenherz oft unberührt bleibt. Wie abgebrüht der Mensch auch gegenüber seinem Schöpfer ist. Was wollen und sollen wir tun angesichts dieses unüberhörbaren Posaunentones? Wir sollen, wo immer es nötig ist, umdenken, umkehren und Buße tun. Und liebe Brüder und Schwestern, ich denke auch solche Bibelabende sind eben nicht nur zur Information da, was da mal kommen könnte und nun verliert man sich in etwas Spekulativen, sondern solche Bibelabende dienen, meine ich, immer auch der persönlichen Anfrage und Hinterfragung seines eigenen Glaubenslebens. Und vielleicht deckt Gott auch hier und da in deinem Leben Schuld und Sünde auf. Und dann mach nicht einfach so weiter, sondern dann stell dich dem auf und suche mit irgendeinem Menschen, dem du vertraust, das Gespräch. Manchmal ist es einfach nötig, dass man in seinem Glauben auch wieder mal neu durchstartet. Und das, denke ich, ist auch eine Möglichkeit bei solchen Bibelabenden. Denn zurückkommen zu Gott, so will ich es einfach sagen, das lohnt sich immer wieder. Es lohnt sich, zu Gott zurückzukommen. Wisst ihr, wie schön das für diesen verlorenen Sohn im Gleichnis war, als er dann wieder beim Vater war? Er hätte ja gar nicht mit solcher Freude gerechnet, er hätte nicht mit solchen Geschenken gerechnet. Er dachte, es geht nur weiter so, wie es bei den Schweinen gegangen ist. Und auf einmal erlebt er was ganz anderes. Zurückkommen zum Vater, zurückkommen zu Gott lohnt sich. Und deshalb immer dieser Ruf zur Umkehr. Denn ohne Umkehr laufen wir ungebremst ins Verderben, eben in diesen Abgrund. Und genau davor will Gott uns bewahren und warnen. Deshalb sein Warnen, seine Einladung und deshalb auch diese ernste Botschaft in den Posaunengerichten. Du Mensch, es werden Tage kommen, die werden schrecklich sein, aber wohl dem, der dann um diese Hand weiß, die ihn hält, die ihn führt und die ihn trägt. Ich möchte mit euch beten. Herr Jesus, da ist manches sicher für uns unverständlich und nicht alles lässt sich erklären und wir müssen es auch nicht. Wir dürfen auch über manchen Aussagen, gerade der Offenbarung, auch den Mantel des Schweigens halten noch. Es darf manches noch geheimnisvoll sein. Wenn es dann einmal so weit ist, wirst du auch deiner Gemeinde die Augen öffnen, wirst Details erkennen lassen. Aber diese Richtung weißt du uns, auch durch das Buch der Offenbarung, dass eben nicht die Welt ein ewiger Kreislauf ist, sondern dass es ein Ziel gibt, dass es ein Ende gibt. Aber dass dieses Ende der Beginn des Neuen ist. Dort, wo du die alte Erde einmal vernichten wirst, da wirst du eine ganz neue Erde schaffen. Und auf dieser neuen Erde, da möchtest du uns dabei haben. Und deshalb hast du uns den Glauben geschenkt. Wir können dich nur herzlich bitten, dass du uns hilfst, dass wir auf diesem Weg des Glaubens bleiben und dass auch noch viele andere Menschen auf diesen Weg finden. Amen.